Unsere Predigt heute Morgen trägt den Titel Ein Appell an den adventistischen Adel. Und diejenigen von euch, die mit ihrem Erbe aus der Geschichte der Reformation vertraut sind, wissen, dass auch Martin Luther eine Schrift mit dem Titel An den christlichen Adel deutscher Nation verfasste. Diese wurde in ganz Europa verbreitet und so habe ich diese Botschaft Ein Appell an den adventistischen Adel genannt. Das hier ist also nicht nur eine Botschaft für uns hier in dieser lokalen Gemeinde, sondern auch für die Physiotherapeutin, die ihre Arbeit verloren hat, weil ihr Arbeitgeber eine bestimmte Aussage auf einer adventistischen Webseite gefunden hat. Diese Predigt ist für dich. Sie ist ebenso für alle unsere weltweiten Mitglieder, die ihre Arbeit wegen dem Standpunkt der Generalkonferenz bezüglich Impfungen verloren haben. Diese Predigt ist für euch. Und an unsere Gemeindeleiter sage ich respektvoll, diese Predigt ist ebenso für euch. Nun, ich bin schon viel rumgekommen, ich habe einige graue Haare, wie ihr sehen könnt, und ich bin viele Male um die Welt gereist. Und ich kenne die meisten Leiter der Gemeinde persönlich und mit Namen. Und ich möchte sagen, dass sie zu den am härtesten arbeitenden Menschen gehören, die ich jemals getroffen habe. Wenn ich das Büro für Rechtsberatung erreichen möchte, kann ich Bruder Dugmetsian morgens um 5:30 eine Mail schreiben, denn ich weiß, dass er danach schaut und ich weiß, dass ich zwischen 5:30 und 6:00 eine Antwort bekommen werde. Er arbeitet sehr viele Stunden. Ich habe den ältesten Ted Wilson jahrelang aus der Nähe beobachtet und ich kann sagen, dass er ein Mann Gottes ist und ein demütiges Leben lebt. Er trinkt täglich von den Quellen der Erlösung. Das ist eindeutig, wenn man sieht, wie er in einem Komitee mit Angelegenheiten umgeht. Es ist ein Mann, durch den lebendiges Wasser fließt. Und so richtet sich meine Predigt heute auch an die Gemeindeleiter, die ich als meine persönlichen Freunde betrachte und mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe und mit welchen ich hoffe, noch viele weitere Jahre zu arbeiten, bis Jesus wiederkommt. Aber als Diener des Evangeliums habe ich auch die Verantwortung, die Wahrheit zu sprechen. Und so möchte ich heute mit euch die Wahrheit in Liebe teilen. Nicht, weil ich überlegen oder besser bin, sondern weil ich mit Menschen in Kontakt bin, die zu mir Folgendes sagen. Ich bin dabei, meine Arbeit zu verlieren. Was kann ich tun? Ich fühle mich alleingelassen und betrogen und wohin ich mich auch wende, wird mir gesagt, dies sei keine Angelegenheit religiöser Freiheit. Stimmt also bei mir etwas nicht? Und so spreche ich für die unzähligen Adventisten weltweit, die mit einem Empfinden von Entfremdung kämpfen. Denn uns wird wiederholt gesagt, der Standpunkt der weltweiten Gemeinde bezüglich Impfungen ist so und so, und dieser Standpunkt schließt religiöse Ausnahmen aus. Es ist kein leichtes Thema, aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe einige Zeit damit verbracht, über diese Predigt zu beten und nachzudenken. Es ist auch keine Standardpredigt, aber ich denke, dass man in einer Zeit der Täuschung aufstehen und die Wahrheit sagen muss und die Konsequenzen ihren Lauf nehmen lassen muss. Also sage ich das zu meinen Freunden in der Leitung der weltweiten Adventgemeinde, die federführend darin waren, diese Aussagen zusammenzustellen. Und ich spreche nicht nur für mich, sondern für unzählige Adventisten in Amerika und Kanada, von denen ich weiß, dass sie gerade zuschauen, in Südafrika, in Australien, in Deutschland, in Schweden, in Neuseeland und so weiter. Das sind Menschen auf der ganzen Welt, welche diese Predigt sehen, weil sie wissen, wie Hamlet schon sagte, etwas ist faul im Staate Dänemark. Also als Einführung möchte ich euch einen Brief vorlesen, welcher erst kürzlich eintraf. Entschuldigt bitte, für das Predigen muss man heutzutage so viele zusätzliche Geräte parat haben. Und jetzt habe ich meinen Klicker hier. Also hier sehen wir eine Übersicht davon, worüber wir heute sprechen werden. Nach der Einleitung werden wir uns die institutionelle Perspektive anschauen. Wir werden uns die theologische bzw. biblische Perspektive anschauen. Dann sehen wir uns die finanzielle Perspektive an. Diese Aussagen über Immunisierung, welche einen solchen Schaden bei Adventisten anrichten. Und dann werden wir zusammen unsere Schlussfolgerungen ziehen. Also, als Einführung habe ich einen Brief hier, den eine Adventistin in Kanada erhielt, die vielleicht auch gerade diese Predigt anschaut. Der Absender ist ein Arbeitgeber in Kanada, geschrieben an eine Glaubensschwester in Christus. Zitat, also vom Arbeitgeber an diese Dame. Gemäß der Aussage, nach welcher die Reaktion der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten auf Covid-19 bekräftigt wird, herausgegeben vom Büro der Generalkonferenz und anderen Instanzen der Gemeinde, ermutigt die Adventgemeinde ihre Mitglieder, eine verantwortungsvolle Immunisierung in Betracht zu ziehen. Tatsächlich heißt es in dieser Aussage, und hier wird im Brief zitiert, und das heißt, die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde ist in Absprache mit den Gesundheitswerken, den Abteilungen für öffentliche Angelegenheiten und religiöse Freiheit und der Generalkonferenz überzeugt, dass die Impfprogramme, die allgemein durchgeführt werden, das heißt die Covid-Impfungen, wichtig für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder und die größere Gesellschaft sind. Daher ist die Berufung auf die Religionsfreiheit nicht angemessen, wenn es darum geht, staatliche Mandate oder Programme abzulehnen, die dem Schutz der Bevölkerung dienen. Hier endet in dem Brief das Zitat von der Generalkonferenz. Und hier könnt ihr jetzt die Schlussfolgerung sehen, welche dieser Arbeitgeber in Kanada, welcher selbst Adventist ist, seiner Glaubensschwester mitteilt, und zwar folgendes. Ich habe Ihre Anfrage einschließlich der unterstützenden Informationen begutachtet. Sie haben keine ernsthaft verfolgte religiöse Überzeugung geäußert, die Sie daran hindern würde, dem verpflichtenden Impfprogramm der Universität Folge zu leisten. Auf dieser Grundlage wird Ihre Anfrage abgelehnt und es wird von Ihnen erwartet, dem verpflichtenden Impfprogramm Folge zu leisten. Hier wird also von dieser Person erwartet, dass sie sich impfen lässt, damit sie ihre Arbeit bei der Universität behalten kann. Wir haben das heute Morgen schon gehört und auch ich kenne viele Fälle von Studenten, auch in anderen Ländern außer Amerika, Kanada ist da ein großes Beispiel, wo Studenten der Zugang zur Uni verwehrt wurde und Menschen mussten zwangsweise ihre Arbeit aufgeben, und zwar weil Arbeitgeber von den Internetseiten der Adventgemeinde zitieren und die dortigen Aussagen der Adventgemeinde bezüglich ihrer Position zur Impfpflicht gegen ihre eigenen Mitglieder benutzen. Also wir erfahren gerade tiefgreifende weltweite Spaltungen auf diesem Planeten, aber wir erfahren auch Spaltungen innerhalb der Adventgemeinde. Warum? Das basiert auf der offiziellen Position unserer Denomination, dass die Impfpflicht keine Angelegenheit religiöser Freiheit sei, sondern gemäß einiger Leute eine Arbeitsangelegenheit ist, dass Adventisten keinen theologischen, religiösen oder glaubensbasierenden Grund haben, nicht an Impfprogrammen teilzunehmen, ob sie nun verpflichtend sind oder nicht. Das ist die offizielle Position. Wie ist es also so weit gekommen und wie sollen wir reagieren? Nun, lasst uns einen Blick auf die strittigen Dokumente werfen. Als erstes schauen wir uns die institutionelle Perspektive bezüglich dieser Aussagen an. Das hier ist die erste Stellungnahme. Und es ist immer wichtig, bis zur ursprünglichen Quelle der Dokumente zurückzugehen. Das könnt ihr für euch selbst ausdrucken. Schaut bei adventist.org bei den offiziellen Stellungnahmen nach. Gebt Immunisierung ein und dann wird das hier erscheinen. Nun, das hier wurde am 15. April 2015 von der ADCOM beschlossen. Das ist das Verwaltungskomitee der Generalkonferenz. Das war also schon lange, bevor irgendjemand an Covid gedacht hat. Diese Position wurde beschlossen, als die Definition einer Impfung noch lautete, dass eine Substanz injiziert wird, um dem Körper eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu verleihen. Das war bevor diese Definition dahingehend geändert wurde, dass nun eine Substanz injiziert wird, welche dem Hersteller eine Immunität verleihen soll, aber die Reaktion des Körpers auf Krankheiten lediglich im Allgemeinen angeregt wird, was wirklich eine sehr abgeschwächte Definition ist. Also die Position der ADCOM lautet folgendermaßen, und es ist wichtig, dass wir wissen, was der Text sagt. Es heißt, die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten legt großen Wert auf Gesundheit und Wohlergehen. Der adventistische Gesundheitsschwerpunkt basiert auf der biblischen Offenbarung, den inspirierten Schriften von Ellen White, Mitbegründerin der Gemeinde, und auf wissenschaftlicher Fachliteratur mit Peer Reviews. Wir ermutigen daher zu verantwortungsvollen Impfungen und haben keinen religiösen oder glaubensbedingten Grund, unsere Anhänger nicht zu einer verantwortungsvollen Teilnahme an Schutz- und Präventivimpfungen zu ermutigen. Wir legen Wert auf die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung Bevölkerung, wozu auch die Aufrechterhaltung der Herdenimmunität gehört. Wir sind nicht das Gewissen des einzelnen Gemeindeglieds und erkennen individuelle Entscheidungen an. Diese werden vom Einzelnen ausgeübt. Die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, ist weder ein Dogma noch eine Doktrin der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten und sollte auch nicht als solche angesehen werden. Das ist also das zugrunde liegende Dokument. Und es sei nochmal erwähnt, dass dies im Jahr 2015 beschlossen wurde, kurz vor Stattfinden der Generalkonferenzversammlung dieses Jahres. Es wurde von dem Verwaltungskomitee namens ADCOM beschlossen. Nun, bevor wir weitergehen, noch Folgendes für jene, welche sich mit der Verwaltung nicht so gut auskennen. Ein ADCOM ist ein internes Verwaltungskomitee innerhalb einer Organisation, welches sich normalerweise mit trivialen Verwaltungsangelegenheiten beschäftigt. Es ist kein Vorstand oder Ausschuss. Und das wurde also von so einem Verwaltungskomitee der Generalkonferenz beschlossen, kurz vor der Versammlung der Generalkonferenz im Jahr 2015. Nun, auf dieser Grundlage und nachdem Liberty and Health ihr Statement und ihren Aufruf veröffentlicht hatten, welchen mehr als 20.000 Menschen unterschrieben haben und welcher die weltweite Gemeinde bat, ihre Stellungnahme bezüglich Impfungen zurückzunehmen, hat die Generalkonferenz eine zusätzliche Stellungnahme herausgegeben, welche wir das Bestätigungsstatement nennen wollen. Das hier ist es, aber es ist zu lang und wortreich, um hier anzuwerfen. Es wurde am 25. Oktober 2021 veröffentlicht, also erst vor wenigen Monaten. Und es wurde beschlossen von dem Verwaltungskomitee der Generalkonferenz, den Gesundheitswerken, der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und religiöse Freiheit, dem Büro der Rechtsabteilung der Generalkonferenz und der Loma Linda Gesundheitsuniversität. Also als erstes haben wir das ADCOM Statement aus dem Jahr 2015. Und nachdem Liberty and Health ihren Aufruf veröffentlicht haben, welchen über 20.000 Adventisten unterschrieben haben, darunter weit über 1.000 Pastoren, wurde dieses Bestätigungsstatement veröffentlicht, welches auch sehr viel mehr ins Detail geht als das ursprüngliche Statement, und dieses wurde im Oktober 2021 veröffentlicht. Und kurz davor, das sei noch nebenbei erwähnt, hat die nordamerikanische Division entschieden, ihr eigenes Statement über Impfungen herauszugeben, welches im Wesentlichen das Statement aus dem Jahr 2015 wiederholt. Und dieses wurde im März 2021 veröffentlicht. Also meiner Meinung nach, wenn ich mir diese drei Statements so anschaue, also das 2015 ADCOM Statement, das Oktober 2021 Bestätigungsstatement und das NAD Statement, wobei letzteres im Prinzip eine Wiederholung des 2015 Statements ist, weshalb wir es beiseite legen können. Und wie wir es bereits von den Debatten bezüglich Frauenordination kennen, haben Verbände keine eigene Verfassung, das heißt, sie können keine theologischen Entscheidungen für sich alleine treffen. Und so hat eine Division tatsächlich gar nicht das Recht, irgendwelche theologischen Statements zu machen. Uns bleibt also noch das 2015 ADCOM Statement und das 2021 Bestätigungsstatement. Könnt ihr mir soweit folgen? Gut. Nun, wie sollen wir diese Aussagen verstehen? Auf diesem Bild sehen wir ein sehr bekanntes Mitglied des britischen Parlaments namens Tony Benn. Ich widerspreche ihm in so ziemlich allem, was er jemals gesagt hat. Er war ein Fan von Mao Zedong. Er war ein Freund der Sowjetunion. Falls ein Terrorist in der Stadt war, war er dessen bester Freund. Er ist mittlerweile tot, aber er war ein Mann, der für das, woran er glaubte, aufstand. Und obwohl ich ihm in allem, was er je gesagt hat, widerspreche, man kann sich zumindest darauf verlassen, dass er ehrlich das aussprach, was er dachte. Er starb vor mehr als 20 Jahren an Demenz. Nach meiner Meinung setzte seine Demenz bereits sehr früh ein, ich bin nicht sicher, vielleicht im Alter von 16, aber egal. Jedenfalls hatte dieser Tony Benn 5 Fragen. Und das sind 5 exzellente Fragen, die wir auch heute stellen müssen. Und das sind die 5 Fragen. Wenn er jemand antraf, der Autorität oder Macht hatte, stellte er diese 5 Fragen. Erstens, Welche Macht hast du? Oder welche Autorität hast du? Zweitens, woher hast du diese Macht bekommen? Drittens, in wessen Interesse übst du diese Macht aus? Viertens, wem gegenüber bist du Rechenschaft schuldig? Fünftens, wie werden wir dich los? Das sind gute Fragen, nicht wahr? Wenn man sich durch die ersten vier Fragen durchgearbeitet hat und sich ein Bild anhand der Antworten gemacht hat, möchte man die fünfte Frage stellen, oder? Aber das sind fünf gute Fragen, um zu verhindern, dass sich Totalitarismus in einer Gesellschaft entwickelt. Also diese Fragen zu stellen und ehrliche Antworten zu erwarten. Nun, heute wollen wir einfach nur die erste Frage stellen, nämlich, welche Macht bzw. Autorität hast du eigentlich? Und wir werden uns die Frage stellen, welche Autorität diese Instanzen eigentlich haben, um solche Statements herauszugeben. Denn wenn sie gar nicht die Autorität haben, solche Statements herauszugeben, dann müssen diese Statements zurückgenommen werden. Würdet ihr mir da zustimmen? Na gut, also sehen wir uns zuerst das Adcom der Generalkonferenz an. Das Adcom ist das Verwaltungskomitee der Generalkonferenz. Es ist das interne Verwaltungskomitee der Generalkonferenz. Das Adcom hat keine innewohnende Autorität, sondern seine Autorität bekommt es von den Laienmitgliedern der weltweiten Adventgemeinde delegiert, und zwar, wenn sie über Aktualisierungen des Generalkonferenzarbeitshandbuchs bei jeder Generalkonferenzversammlung abstimmen. Also da das Adcom keine eigene innewohnende Autorität hat, delegieren wir Autorität an das Adcom, um für uns Entscheidungen zu treffen, denn wir können ja nicht alle in all die trivialen Verwaltungsabläufe involviert sein, welche die Generalkonferenz am Laufen halten. Also wie funktioniert das? Unsere Gemeinde ist folgendermaßen strukturiert. Wir hier sind die Versammlung der Village Adventgemeinde. Und in einer Geschäftsversammlung wählen wir Delegierte, wobei wir alle eine Stimme haben. Und diese Delegierten gehen dann zu jeder Verfassungsversammlung der Michigan-Konferenz. Jede Gemeinde sendet diese Delegierten. Und diese Delegierten, also normale Leute wie du und ich, wählen die Vorsteher der Michigan-Konferenz für eine Periode von 4 oder 5 Jahren. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay. Und wir wählen auch ein Exekutivkomitee der Michigan-Konferenz, welches größtenteils aus Laien besteht. Also die Mehrheit der Leute im Exekutivkomitee der Michigan-Konferenz sind keine Angestellten der Gemeinde mit Eigeninteressen, sondern das sind Laien wie du und ich. Und das Michigan-Konferenzkomitee wählt mit dieser Laienmehrheit wiederum Delegierte, welche zum Verbandskomitee gesandt werden. Für uns ist das die Lake Union, gleich gegenüber, und der Verband sendet dann Delegierte zur Generalkonferenzversammlung. Darüber wird von dem Verbandsexekutivkomitee abgestimmt, welches ebenfalls aus einer Mehrheit von Laien besteht. Das heißt, auf jeder Ebene dieses Prozesses haben wir eine Mehrheit Laien als Repräsentanten. Und wenn sich die Generalkonferenzversammlung trifft, sendet jeder Verband eine bestimmte Anzahl von Delegierten. Da hat man die Verbandsvorsteher, die Schatzmeister, welche von vornherein dabei sind. Aber dann hat man abhängig von der Mitgliedergröße noch eine bestimmte Anzahl von Delegierten, welche hauptsächlich Laienmitglieder wie du und ich sind. Nun, zwischen diesen Versammlungen der Generalkonferenz, wie trifft die Gemeinde dort Entscheidungen? Die Gemeinde trifft Entscheidungen durch das sogenannte Exekutivkomitee. Dieses Exekutivkomitee repräsentiert die ganze Körperschaft aller weltweiten Mitglieder. Und es trifft sich außer in Notfällen 2-mal pro Jahr. Es trifft sich im April, bekannt als das Frühlingstreffen, und da begutachten sie den Bericht vom letzten Jahr. Aber das große Treffen ist bekannt als der Jahresrat, welcher sich jedes Jahr im Oktober trifft, normalerweise in Silver Springs, Maryland, im Gebäude der GK. Und dieser Jahresrat stimmt über die Prioritäten und die Finanzierungszuweisungen für das kommende Jahr ab. Und dieses Exekutivkomitee besteht aus den Vorstehern der GK, den Abteilungsleitern der GK, wie zum Beispiel der Gesundheitswerkabteilung, der Gründungswerkabteilung, der Jugendwerkabteilung, aber die Mehrheit der Mitglieder im Exekutivkomitee sind die Verbandsvorsteher aus der ganzen Welt.
Are the representatives of the union officers from around the world.
Nun, das ist zwar kein von Laien bestimmtes Komitee, aber wir als Laien haben durch unser Stimmverhalten bezüglich der Delegierten für die Konferenz einen entscheidenden Einfluss, denn tatsächlich bestimmen wir, wer unsere Verbandsvorsteher sind, wenn wir die Konferenzen unseres Verbandes zusammennehmen. Also diese Verbandsvorsteher repräsentieren dich und mich bei dem Generalkonferenz-Exekutivkomitee. Man hat also das Exekutivkomitee, welches sich zweimal pro Jahr trifft, und dann hat man die Generalkonferenzversammlung, welche sich einmal alle 5 Jahre trifft. Und da es dann viele tägliche Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen gibt, gibt es noch ein weiteres Komitee, und das ist das ADCOM. Und das ADCOM beschäftigt sich mit den täglichen Abläufen der Generalkonferenz. Also zum Beispiel müssen neue Sicherheitstüren eingebaut werden. Über so etwas muss nicht die weltweite Gemeinde abstimmen. Also die Generalkonferenz trifft sich in einer Vollversammlung alle 5 Jahre, aber das Exekutivkomitee trifft sich jedes Jahr im Frühling und für das Jahrestreffen. Und das ist, wo die großen Entscheidungen für die Gemeinde getroffen werden. Also zum Beispiel vor 2 Jahren, noch vor Covid, da hat das Exekutivkomitee über ein aktualisiertes Statement über Abtreibung abgestimmt. Erinnert ihr euch? Das ist ein theologisches Thema, welches jedes einzelne Mitglied betrifft. Die Entscheidung wurde nicht dem ADCOM übertragen, denn das ADCOM beschäftigt sich mit internen Verwaltungsangelegenheiten. Über das Statement zur Abtreibung wurde nicht von der ADCOM abgestimmt, sondern es wurde beim Exekutivkomitee abgestimmt, denn dort wird die gesamte Gemeinde zwischen den Vollversammlungen der GK repräsentiert. Also genau wie mit den Abtreibungsstatements, welche vor einigen Jahren gemacht wurden, so ist es immer, dass nämlich im Exekutivkomitee jene Entscheidungen getroffen werden, die nicht bis zur nächsten Vollversammlung der Generalkonferenz aufgeschoben werden können und die jedes Mitglied weltweit betreffen. Und das sind in der Regel theologische und geistliche Angelegenheiten. Dem ADCOM hingegen sind die internen, trivialen Verwaltungsangelegenheiten des Hauptsitzes der Generalkonferenz vorbehalten. Also zusammenfassend hat das ADCOM die Autorität, gemäß des Arbeitshandbuchs der Generalkonferenz zu handeln. Und das hier ist ein schönes Buch, aber es ist eines dieser Bücher, die man nur liest, wenn man es muss. Aber es ist tatsächlich ein wesentliches Buch, denn Jesus sagt, tut dem allen anderen das an, was ihr auch wollt, dass man euch antut. Matthäus 7, Vers 12. Hier wird erklärt, wie das innerhalb der Gemeindestruktur angewandt wird. Das ist, was die GK hat, und jede der 13 Divisionen hat ein Exemplar davon, und jeder der über 200 Verbände hat eins davon, und auch jede weitere Organisationseinheit hat so ein Exemplar. Es muss also über 1000 dieser Schriften verteilt über die ganze Welt geben. Also das braucht ihr, wenn ihr mal etwas Interessantes lesen wollt, oder zumindest wird es euch gegen Schlaflosigkeit helfen. Das ist also das Arbeitshandbuch der Generalkonferenz. Nun, der Punkt bei dem Ganzen ist, dass das ADCOM nur in jenen Bereichen agiert, in welchen es auch die delegierte Autorität dazu erhalten hat. Und es hat nicht das Recht, theologische Statements herauszugeben, die jedes Mitglied weltweit betreffen. Das ist hier der grundlegende Punkt. Nur um euch eine Vorstellung zu geben, was sagt dieses Buch hier darüber, was das ADCOM tun kann? Also holt einmal tief Luft, wir tauchen jetzt in einige sehr interessante, triviale Verwaltungsangelegenheiten ein. Das hier ist, was das ADCOM gemäß delegierter Autorität berechtigt ist abzudecken. Jegliche Vorwürfe gegen einen GK-Vorsteher zu begutachten und wenn nötig einen solchen Vorsteher vom Dienst zu befreien, bis die Angelegenheit vom Exekutivkomitee entschieden wurde. Das volle Exekutivkomitee einzuberufen, falls es nötig ist, einen neuen Präsidenten zu wählen. Einwanderungshilfen für neue GK-Mitarbeiter in den USA festzulegen. Stellvertretende Schatzmeister als Checkunterzeichner zu autorisieren. Dem Exekutivkomitee Zusätze zum Gemeindehandbuch vorzuschlagen. Ausnahmefinanzüberprüfungen zu autorisieren. Institutionen zu autorisieren, ihre eigenen Institutionsregeln einzuführen, Liquiditätsbedarf anzupassen, Anpassungen für häusliche Einlagen nationaler Bediensteter zu überprüfen, Ländereinlagen für GK-Bedienstete oder GK-Institutionen einzuführen. Ihr könnt mir noch folgen, ja? Die Kostenteilung für externe Prüfer zu bewilligen, die von dem Exekutivkomitee bestimmten Verlage und Editoren der Sabbatschuhhefte zu bedienen, eine Anhörung vor der GK zu bewilligen und begrenzte Verantwortung zu übernehmen, wenn eine Ad-Hoc-Grundlage vorliegt und als Übergang zu neuen Vorstehern nach der nächsten GK-Vollversammlung, Streitigkeiten zwischen Verlagen zu schlichten, ein Geist der Weissagungskomitee und den Sabbatschuhe-Veröffentlichungsausschuss zu benennen, Erhebungskommissionen auf Kosten der Division einzusetzen, um die Bedürfnisse der Verbände zu bewerten, 20 GK-Delegierte für das Exekutivkomitee vorzuschlagen, dem Exekutivkomitee Änderungen an dem Arbeitshandbuch der GK vorzuschlagen, vorgeschlagene Abänderungen von offizieller Seite zu begutachten und rechtliche Schritte zum Zwecke des Markenschutzes zu bewilligen. Würdest du es nicht lieben, in diesem Komitee zu dienen? Tatsächlich sollten wir wirklich dankbar sein, dass es Menschen gibt, die bereit sind, in diesem Komitee zu dienen. Denn während die Gemeinde wächst, mögen wir in Amerika sagen, dass das sehr bürokratisch und formal klingt, aber wir leben in einer Gesellschaft, in welcher es Systeme gibt, die sich um unsere Grundbedürfnisse kümmern. Wenn man in einem Teil der Welt lebt, wo praktisch Chaos und Anarchie herrscht, stellt die Gemeinde einen Hafen der Stabilität und Transparenz dar und trägt zu einer Minimierung des ethnischen und stammesbedingten Hasses bei, der in vielen Teilen der Welt existiert. Also auch wenn es einem schleierhaft erscheinen mag, warum wir dieses ganze Zeug brauchen, dann sagen wir das aus einem westlichen Kontext heraus. Aber wenn du aus einem Umfeld des Bürgerkriegs oder ethnischer Säuberungen kommst, dann repräsentiert die Arbeitsweise der Generalkonferenz und ihrer Unterabteilungen einen Hafen der Stabilität und Würde und Transparenz beim Treffen von Entscheidungen. Es dient also tatsächlich einem sehr nützlichen Zweck. Aber der springende Punkt ist, wenn man sich die Arbeitsweise der Generalkonferenz anschaut, dann hat das ADCOM von der weltweiten Mitgliedschaft im Rahmen unseres repräsentativen Leitungsmodells die Befugnis erhalten, in Verwaltungsangelegenheiten zu handeln, die den internen Betrieb der GK und der GK-Mitarbeiter betreffen. Dem können wir zustimmen. Aber der springende Punkt ist, dass das ADCOM in keinster Weise die Befugnis erhalten hat, für alle Mitglieder weltweit über theologische oder geistliche Angelegenheiten zu entscheiden. Und zwar von 2015 an bis zur Wiederkunft Jesu. Es hat einfach nicht die Befugnis dazu. Das ist ein fundamentaler Punkt. Nun, wir mögen annehmen, dass sie die Befugnis haben, weil sie dieses Statement herausgegeben haben. Aber ich bin heute hier, um euch zu sagen, nachdem ich viele Jahre in der Verwaltung gearbeitet habe, dass das ADCOM eine solche Befugnis nicht erhalten hat. Deshalb ist dieses Statement ungültig. Wenn diejenigen, die das Statement herausgeben, gar nicht die Befugnis dazu haben, das Statement herauszugeben, welches die Grundlage für die Position der gesamten Gemeinde bezüglich Impfungen darstellt, dann muss dieses Statement zurückgenommen werden. Theologische Fragen bis hin und einschließlich der Abstimmung über neue Glaubensgrundsätze, denn die betreffen jeden Adventisten weltweit, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Vollversammlung der Generalkonferenz, wobei die Mehrheit der Laienvertreter die Stimmen abgibt. Tatsächlich heißt es in dem Handbuch zur Arbeitsweise der GK, und ich zitiere, die Festlegung der konfessionellen Glaubenspunkte ist der Vollversammlung der Generalkonferenz anvertraut. Also theologische Angelegenheiten sind der weltweiten Gemeinde anvertraut, wo wir eine Mehrheit von Laienmitgliedern haben, welche die Entscheidungen treffen. Im ADCOM gibt es kein einziges Laienmitglied, und so glaube ich, dass jeder, der für dieses Statement abgestimmt hat, ein Angestellter der Gemeinde war, der vom Zehnten oder aus anderen Quellen bezahlt wird. Und deshalb haben sie einen Interessenskonflikt, wenn sie über solche Statements abstimmen. Wir werden gleich noch erklären, warum sie einen Interessenskonflikt haben. Nun, das zweite Statement, das wir hier haben, ist dieses Bestätigungsstatement. Aber wir kommen erst noch mal kurz zurück zu dem Statement, welches das ADCOM herausgegeben hat. Das ADCOM sagt, wir fördern verantwortungsbewusste Immunisierung, Impfung und haben keine religiösen oder glaubensbedingten Gründe. Das ist eine theologische Aussage. Wie ich schon wiederholt gesagt habe, das ADCOM hat nicht das Recht, solche theologischen Statements zu machen. Das ist bekannt als eine sogenannte Ultra-Virus-Handlung. Ultra bedeutet jenseits von und Virus kommt von dem lateinischen Wort für Mensch, wir, V-I-R. Davon stammt auch das Wort für Virilität. Ein Mann ist viril, wenn er männlich ist. Und so bedeutet eine Ultra-Virus-Handlung, dass als das AdCom dieses Statement im Jahr 2015 beschlossen hat, da haben sie jenseits der ihnen zugeteilten Befugnisse gehandelt, ein solches Statement herauszugeben. Aber jetzt kommen wir zu dem Bestätigungsstatement. Und das Bestätigungsstatement ist sogar noch faszinierender und hat tatsächlich unsere Position noch verhärtet und wird jetzt häufiger verwendet als das ursprüngliche Impfstatement, um die religionsbedingten Ausnahmeanträge von Adventisten abzulehnen. Warum das? Nun, das Bestätigungsstatement besagt Folgendes. Daher ist die Berufung auf die Religionsfreiheit nicht geeignet, um sich staatlichen Vorschriften oder Arbeitgeberprogrammen zu entziehen, die dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung dienen. Nun, ich habe mir das alles hier angesehen und man könnte noch verschiedene Dinge hier herausgreifen, aber das Interessante ist, wer dieses Statement veröffentlicht hat. Es wurde veröffentlicht von einer Kombination aus der Verwaltung der Generalkonferenz, aber nicht das AdCom, sondern einfach die Verwalter, dem Biblischen Forschungsinstitut, der Gesundheitsabteilung der GK, der Abteilung für öffentliche Angelegenheit und religiöse Freiheit, der Rechtsabteilung der GK und der Loma Linda Gesundheitsuniversität. Nun, auch wenn ich mich hier wiederhole, möchte ich es noch einmal deutlich sagen. Noch nie haben jemals in der Adventgeschichte die Mitglieder bei der Vollversammlung der Generalkonferenz, das AdCom oder das Exekutivkomitee diese Gruppe von Menschen die Befugnis gegeben, solch ein Statement herauszugeben. Wisst ihr, es ist so, als würden wir uns hier zusammentun und ich nehme mir hier einfach ein paar von euch und wir geben ein Statement für die weltweite Gemeinde heraus. Das ist ein theologisches Statement, welches dahingehend wirkt, Anträge mit Berufung auf Religionsfreiheit abzulehnen, die weltweit von Adventisten gestellt werden. Und es wurde von einer Gruppe von Menschen verfasst, die nie beauftragt oder autorisiert wurden, solch ein Statement herauszugeben. Nirgends. Und das hier wurde veröffentlicht als Reaktion auf den Aufruf im Liberty and Health Magazine. Das verstehe ich schon. Aber bei allem Respekt für die von euch, welche online zuschauen, ich sage das in aller Liebe, wir, die Mitglieder, haben niemals diese Gruppe von Menschen die Befugnis gegeben, die Autorität zu haben, solch ein theologisches Statement herauszugeben. Ihr habt diese Autorität nicht. Letzte Woche hat der oberste Gerichtshof bestätigt, dass die Behörde für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz nicht die Autorität hat, zu Impfungen zu verpflichten. Und ich bin heute hier, um dasselbe zu sagen, nämlich dass wir, die Mitglieder, niemals in der Adventgeschichte dieser Gruppe von Menschen, also diesem Zusammenschluss von Abteilungen, das Recht gegeben haben, theologische Statements herauszugeben, welche weltweit verwendet werden, um Anträge von Mitgliedern abzulehnen, die sich auf Ausnahmen wegen Religionsfreiheit berufen. Also eigentlich, ganz egal, was genau da drin steht, dieses Bestätigungsstatement ist in sich schon illegitim und ungültig und muss genauso wie das AdCom-Statement sofort zurückgezogen werden. Darüber hinaus verlangt unser System der repräsentativen Leitung nach Mehrheit von Laienmitgliedern auf jeder Ebene von den einzelnen Gemeinden bis hin zur entscheidenden Vollversammlung der Generalkonferenz. Und soweit ich das beurteilen kann, ist jeder, der hierfür gestimmt hat und jeder, der hierfür gestimmt hat, ein bezahlter Angestellter der Gemeinde. Und wie wir gleich sehen werden, handelten sie aus einem erheblichen finanziellen Interessenskonflikt heraus. Es gab keine Laienvertretung beim Treffen dieser Entscheidungen, durch welche Angestellte der Gemeinde ihre Arbeit nicht verlieren würden, durch welche aber Adventisten weltweit ihre Arbeit verlieren würden. Und da stimmt etwas nicht. Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Es ist etwas zutiefst falsch an einem System, das im Advent Review Statements veröffentlicht, die zum ordnungsgemäßen Ausschluss von Arbeitsplätzen und sozialem Engagement aufrufen, während es gleichzeitig fordert, dass diese Mitglieder ihre Zehnten an die Institutionen zurückgeben, die sagen, dass man vom Arbeitsplatz ausgeschlossen werden kann. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Also selbst wenn das AdCom-Statement und das Bestätigungsstatement heute zurückgezogen werden würden, haben ja schon Arbeitgeber weltweit diese Statements benutzt, um Anträge zur Ausnahme wegen Religionsfreiheit abzulehnen. Von Adventisten, die ihre Arbeit verlieren, die ihre Möglichkeit an Universitäten zu studieren verlieren. Jeden weiteren Tag, den diese Statements auf den Internetseiten bleiben, zahlen gewöhnliche Gemeindeglieder, die vollkommen unschuldig sind, einen schrecklichen Preis. Da das Adcom-Statement die Autorität des Adcoms übersteigt und das Bestätigungsstatement von einer Ad-Hoc-Gruppe herausgegeben wurde, der niemals die Autorität übertragen wurde, solch ein Statement zu tätigen, denke ich, dass die GK verpflichtet ist, beide Statements sofort zurückzuziehen, sich zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten gegenüber jedem Adventisten, welcher seinen Arbeitsplatz verloren hat, weil dessen Arbeitgeber diese illegitimen Statements verwendet hat, um ihre Anträge auf Ausnahme wegen Religionsfreiheit abzulehnen. Und damit kommen wir zur theologischen Sicht. Und dafür werden wir jetzt in die Schrift gehen. Das Adcom-Statement enthält diese Aussage, wie wir schon kurz gesehen haben. Zitat: Daher unterstützen wir verantwortungsbewusste Impfung, und haben keinen religiösen oder glaubensbedingten Grund, unsere Mitglieder nicht zu ermutigen, verantwortungsbewusst an Schutz- und Präventivimpfungsprogrammen teilzunehmen. Nun, was diese Aussage sehr wirksam auf geistlicher Ebene tut, ist dir und mir die Möglichkeit abzusprechen, die vom Heiligen Geist gewirkte Überzeugung bezüglich Impfungen zu bestätigen. Sie verweigert dem Heiligen Geist, zu dir über dieses Thema zu sprechen. Und als solches stellt diese Aussage eine de facto Absage an den Heiligen Geist dar, das Recht zu haben, zu dir über das Thema Impfungen zu sprechen. Das ist die theologische Auswirkung dieses Statements. Nun, die Verkündigung des ewigen Evangeliums in Offenbarung 14 geht davon aus, dass die Erdenbewohner trotz der diametralen Abweichung von dem vorherrschenden Narrativ unserer gefallenen Welt, trotz der sozialen Isolation und der Forderungen und Dogmen der Mainstream-Medien, der wirtschaftlichen Ausgrenzung, der Arbeitsauflagen und letztlich der Todesstrafe, die Gewissensfreiheit behalten, die sie benötigen, um dem Aufruf zu folgen: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir verlassen uns auf die Gewissensfreiheit bis zum Ende der Verkündigung der drei Engelsbotschaften. Wir sollten das Gewissen nicht verleugnen, bevor diese letzte Krise kommt. Aber was ist dein Gewissen? Denn vielleicht hast du ein gebrandmarktes Gewissen. Nun, zusammenfassend würde ich sagen, dass das Gewissen ein von Gott gegebenes Instrument ist, durch welches der Heilige Geist ein Bewusstsein bestimmter moralischer Handlungen, Gedanken und Entscheidungen geben kann. Römer Kapitel 2, Vers 15 beschreibt es so, da schreibt Paulus: Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. In dieser Schriftstelle beschreibt der Apostel Paulus, wie Gott die Heiden richtet, welche erst noch das Evangelium hören müssen, die das Gesetz des Mose nicht hatten und so weiter. Und er sagt, dass Gott im letzten Gericht Heiden richten wird, die niemals das Evangelium gehört haben. Denn Gott weiß, wie er selbst zu ihnen durch ihr Gewissen gesprochen hat. Und er kennt die sich untereinander verklagenden oder entschuldigenden Gedanken und wie sie auf das Wirken des Heiligen Geistes auf ihr Gewissen reagiert haben. Das ist, wie Gott jene richten wird, die niemals das Evangelium gehört haben. Er richtet sie gemäß dem Licht, das sie durch ihr Gewissen empfangen haben. Durch unser Gewissen bezeugt der Heilige Geist das, was wir schon als Gottes Willen erkannt haben. In Römer 9, Vers 1 heißt es: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Das heißt, durch unser Gewissen offenbart uns der Heilige Geist den Willen Gottes als Individuen und als Glaubensgemeinschaft. Aber man kann auch ein gebrandmarktes Gewissen haben. Im 1. Timotheus 4, Vers 1-2 heißt es: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das bedeutet, wir können die Fähigkeit verlieren, den Heiligen Geist durch unser Gewissen zu hören, und zwar aufgrund der wiederholten Weigerung, auf den Heiligen Geist zu hören, und durch willentliche Schwelgerei in Sünde. Siehe dazu Römer 1, 24. Und so kann unser Gewissen ein unzuverlässiger moralischer Führer werden. Also wenn du heute sagst, ich möchte die Impfung aus Gewissensgründen nicht nehmen, dann muss man, um glaubhaft zu sein, auch in anderen Bereichen des Lebens auf den Heiligen Geist hören und nicht willentlich in Sünde leben. Jemand hat mich das neulich gefragt. Es ist schwer für mich zu sagen. Ich kann nicht mit gutem Gewissen sagen, dass ich die Impfung nicht will, weil ich denke, dass sie mir schaden könnte, wenn ich den ganzen Tag Coca-Cola und Süßigkeiten zu mir nehme. Wenn du in dem Bewusstsein lebst, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, dann musst du das ernst nehmen und in deinen Körper nur die Dinge hineinlassen, von denen du ehrlich und gewissenhaft glaubst, dass sie gut für deine physische, geistliche und mentale Gesundheit sind. Du kannst nicht sagen, ich verweigere die Impfung mit gutem Gewissen, während du deinen Geist beispielsweise mit Pornografie oder Gewalt füllst. Versteht ihr? Die Nahrung, die in deinen Geist geht, beeinflusst dich ebenso. Wenn wir also eine religiös motivierte Ausnahme von etwas wie einer Impfung beanspruchen wollen, dann müssen wir transparente, authentische christliche Leben führen, in welchen wir gehorsam gegenüber den Eingebungen des Heiligen Geistes in allen Bereichen unseres Lebens sind. Das verlangt nach einer den ganzen Körper einbeziehenden Reaktion eines Christen. Nicht, ich lebe mein eigenes Leben, aber ich nehme die Impfung nicht unter Beanspruchung einer religiösen Ausnahme. Wir müssen konsistent und ehrlich darin sein, wie wir auf den Heiligen Geist reagieren. In Römer 14, 23 heißt es, wer aber zweifelt und dennoch ist, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das heißt, gegen Gottes Willen zu agieren, wenn er durch den überführenden Heiligen Geist geoffenbart wurde, ist Sünde. Das Gewissen muss also durch dein Studium von Gottes Wort informiert und genährt werden. Und der Heilige Geist leitet uns zum inkarnierten Wort Gottes, welches Jesus selbst ist. Nun, wenn wir uns kurz unsere grundlegenden Glaubenspunkte anschauen, die werden ja von der Vollversammlung der Generalkonferenz mit einer Mehrheit von Laienrepräsentanten beschlossen. Und in der Hierarchie unserer Dokumente in unserer Gemeinde überschreiben unsere grundlegenden Glaubenspunkte beide diese Statements. Versteht ihr? Diese Statements werden durch die grundlegenden Glaubenspunkte aufgehoben. Glaubenspunkt Nummer 22 besagt folgendes, Zitat, damit der Geist in uns den Charakter unseres Herrn neu erschafft, beschäftigen wir uns nur mit den Dingen, die in unserem Leben christusähnliche Reinheit, Gesundheit und Freude hervorbringen werden. Es bedeutet auch, dass wir unseren Körper, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, auf intelligente Weise pflegen sollten. Neben ausreichender Bewegung und Ruhe sollen wir uns so gesund wie möglich ernähren und auf die in der Heiligen Schrift genannten unreinen Nahrungsmittel verzichten. Da alkoholische Getränke, Tabak und der unverantwortliche Gebrauch von Drogen und Betäubungsmitteln unserem Körper schaden, sollen wir uns auch davon fernhalten. Nun, dieser grundlegende Glaubenspunkt bekräftigt, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, siehe 1. Korinther 6,19. Er bekräftigt, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten sollen, um christusähnliche Reinheit und Gesundheit hervorzubringen. Und hier geht es nicht nur um emotionale und geistliche Gesundheit, sondern auch um physische Gesundheit. Der Kontext ist da sehr deutlich. Dafür kooperieren wir mit dem Heiligen Geist, welcher uns zu einem Zustand physischer Gesundheit führt. Wenn ich physisch gesund bin, ist mein Geist besser imstande, himmlische Wahrheiten zu empfangen. Hier sehen wir die Beziehung zwischen Geist, Körper und Seele. Wenn du also zum Beispiel eine Krankheit hast, welche zu einer Depression führt, dann bist du wahrscheinlich weniger für himmlische Wahrheiten empfänglich, als wenn du von dieser Krankheit geheilt bist. Die Depression verschwindet und dein Geist kehrt wieder zu seinen normalen Fähigkeiten zurück. Also dieser Glaubenspunkt spricht nicht nur von geistlicher Gesundheit, sondern auch von physischer Gesundheit. Das ist im Rahmen dieser ganzen Aussage sehr klar. Nun, in dem von der GK herausgegebenen Buch über die 28 Glaubenspunkte gibt es einen Kommentar von Damsteak darüber, wo es heißt, wahre Christen, die Christus betrachten, werden Gott ständig mit ihrem Körper verherrlichen, weil sie wissen, dass sie sein kostbares Eigentum sind, das mit seinem kostbaren Blut erkauft wurde. Das heißt auch im Sinne von 1. Korinther 10,31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dass wir Gott dadurch ehren, was wir in unserem Körper erlauben, hineinzugelangen. Ebenso wie in unseren Geist. Und auch, was wir erlauben, über unsere Zunge gehen zu lassen. In welche Richtung auch immer. Also der Geist spricht durch unser Gewissen zu uns und so kooperieren wir mit ihm und werden geführt von dem Geist, während wir eine christusähnliche Reinheit sowie physische, emotionale und geistige Gesundheit hervorbringen. Demnach ist das, was man gemäß den eben zitierten Aussagen aus dem Wort Gottes und dem 22. Glaubenspunkt in seinen Körper hineinlässt, eine Frage des Gewissens. Das heißt, der Heilige Geist führt uns in diesen Angelegenheiten und deshalb muss es automatisch von unseren Mitarbeitern bei der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und religiöse Freiheit als ein Thema der religiösen Freiheit angesehen werden. Nun, im Bestätigungsstatement hier und mit einigen Stimmen wie überein heißt es, Zitat, da unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und wir durch Schöpfung und Erlösung Christus gehören, sollten wir persönlich nach Gottes Willen bezüglich der Covid-19-Impfung suchen. Also das impliziert doch, dass der Heilige Geist einen leitet, nicht wahr? Absolut. Warum würde man persönlich nach Gottes Willen suchen, wenn die Entscheidung bereits von dem Generalkonferenz-ADCOM getroffen wurde? Es ist deine Frage der persönlichen Entscheidung. Zitat, es ist eine Frage der persönlichen Entscheidung. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns in Fragen der persönlichen Überzeugung, Überzeugung durch wen? Den Heiligen Geist, vom Wort Gottes, unserem Gewissen, darüber wirkt der Heilige Geist an unserem Geist, und einem sachkundigen Urteil leiten lassen müssen. Also bis dahin würden wir diesem Statement tatsächlich zustimmen. Aber später wird darin folgendes Fazit gezogen, nämlich, Zitat, Ansprüche auf Religionsfreiheit werden nicht angemessen genutzt, um sich gegen staatliche Mandate oder Arbeitgeberprogramme zu wehren. Wie kommen Sie zu solch einer Schlussfolgerung, wenn es einerseits eine Frage des Gewissens sein soll, das heißt, du betest zu deinem himmlischen Vater, du bittest den Heiligen Geist, dich zu führen, aber dann darf man die religiöse Freiheit nicht in Anspruch nehmen, um eine bestimmte Impfung abzulehnen. Da gibt es einen vollkommenen Widerspruch in diesem Statement. Es passt einfach nicht zusammen. Wir stimmen mit der Einleitung überein, aber nicht mit den Schlussfolgerungen. Das ist unerklärlich. Die Impfung soll eine Frage des Gewissens sein, wie dieses Statement bestätigt, mal ganz abgesehen davon, dass es ein illegitimes Statement ist. Aber selbst wenn wir akzeptieren würden, was das Statement sagt, dann sagt es, dass das Nehmen der Impfung eine Frage des Gewissens ist und als eine Frage des Gewissens ist es automatisch auch eine Frage der religiösen Freiheit. Nun, wir haben von unserer Abteilung für religiöse Freiheit seit 2 Jahren wie ein Mantra wiederholt gehört, dass dies keine Frage der religiösen Freiheit sei. Aber sogar das eigene Bestätigungsstatement der GK bestätigt, dass dies eine Frage ist, bei welcher man durch sein Gewissen geleitet werden muss und deshalb muss es sich um eine Frage der religiösen Freiheit handeln. Und wir wurden praktisch von unseren Verantwortlichen für religiöse Freiheit in unserem Land allein gelassen, welche sich einfach nicht mit den sozialen Konsequenzen auseinandersetzen wollen, falls Adventisten aufstehen, weil sie religiöse Einwände haben. Aus dem Handbuch für die Arbeitsweise der GK, woraus ich hier einen Ausdruck habe, möchte ich einige Zitate vorlesen. Und das wurde von den Mitgliedern beschlossen. Das sind sehr tiefgründige Aussagen. Es heißt, Zitat, die Anwendung von Gewalt und Zwang verstößt gegen das Leben, die Würde und eine authentische Religion. Die Religionsfreiheit hat mit der Beziehung des Menschen zu Gott, dem Schöpfer, zu tun. Also wenn Gott durch dein Gewissen spricht, dann ist es per Definition eine Frage der Religionsfreiheit. Zitat, Adventisten betrachten daher die Religionsfreiheit als das ursprüngliche Menschenrecht, das allen anderen Menschenrechten übergeordnet ist. Warum verstehen wir das so? Nun, als Gott Adam geschaffen hat, noch bevor Eva entstand, da fand nur das erste Gebot Anwendung, nämlich liebe Gott mit ganzem Herzen, Seele und Denken. Und erst mit der Erschaffung von Eva und damit der menschlichen Gemeinschaft gebot er auch liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das erste Gebot ist also das größte und die Beziehung zwischen Adam und Gott im Garten Eden existierte noch vor allen menschlichen Beziehungen. Das ist der Grund, weshalb das allererste grundlegende Menschenrecht die Beziehung mit deinem himmlischen Vater ist. Weiter heißt es, Zitat, die PAR, die Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit, eine der ursprünglichen Kernabteilungen der Gemeinde, wurde ursprünglich gegründet, um die Religionsfreiheit zu fördern und zu erhalten. Und mit besonderem Schwerpunkt auf der intimsten Freiheit, der individuellen Gewissensfreiheit, setzt sich die Abteilung, angeblich, für die religiösen Freiheiten der einzelnen Gemeindeglieder ein. Nein, das tut sie nicht. Während der letzten 2 Jahre wird uns wiederholt von den dort verantwortlichen Leitern gesagt, dass die Impfauflagen keine Frage der Religionsfreiheit seien. Aber sogar die eigenen Dokumente der Gemeinde, wie das Bestätigungsstatement, bekräftigen, dass Impfungen eine Frage des Gewissens sind. Und in dem Arbeitshandbuch der GK ist die Aufgabe der Abteilung für Religionsfreiheit so beschrieben, dass sie dein Gewissen beschützen sollen. Deshalb ist es eine Frage der religiösen Freiheit. Du kannst nicht wie ein Mantra immer wieder sagen, dass es das nicht sei und dann erwarten, dass jeder das einfach akzeptiert. Hier draußen gibt es noch uns, denkende Menschen. Wir können die Dokumente lesen Und wenn ihr nicht bereit seid, für die religiösen Überzeugungen eurer Mitglieder aufzustehen, dann tretet beiseite und lasst Leute aufstehen, die bereit sind. Aber lasst eure Mitglieder nicht allein.
Now,
Nun, Jesus lehrte in Lukas 11, 9 bis 13, dass wir den Heiligen Vater um die Gabe des Heiligen Geistes bitten können. Aber er lehrte uns nicht, dass wir für die Überführung durch den Heiligen Geist einen bequemlicheren Termin in der Erlösungsgeschichte festlegen können. Jesus lehrte Nikodemus in Johannes 3, Vers 8, so wie der Wind weht, wo er will, so wirkt der Heilige Geist mit göttlicher Souveränität an Geist, Herz und Gewissen der gefallenen Menschheit. Ich bin dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes. Denn immer wieder sagt der Heilige Geist, Konrad, du hast es vermasselt und du musst dich entschuldigen und Buße tun. Und wenn der Heilige Geist nicht zu mir sprechen würde, dann würde ich nicht wissen, wann ich Buße tun muss. Und ich möchte im Himmel sein, wie ihr auch. Ich möchte im Buch des Lebens stehen. Und so bin ich dankbar für die Gabe des Heiligen Geistes, dass er von Sünde überführt und mich von meiner Bedürftigkeit nach Christi Gerechtigkeit überzeugt. Nun, die Tatsache, dass weltliche Arbeitgeber und unsere GK-Führung die Impfauflagen anscheinend als eine Beschäftigungsangelegenheit betrachten, ist vollkommen irrelevant. Wir sind Gott gegenüber Rechenschaft schuldig, nicht dafür, wie wir auf diese Statements reagieren, die von Komitees verabschiedet wurden, die niemals autorisiert wurden, solche Statements herauszugeben. Wir schulden Gott Rechenschaft darüber, wie wir auf das Wirken des Heiligen Geistes, auf unser Herz und Verstand reagieren. Und deshalb ist dies absolut eine Angelegenheit der Religionsfreiheit. Adventisten wurden gewarnt, dass solche Zeiten kommen würden. Im Buch Das Wirken der Apostel heißt es, Gott erwartet, dass sein Volk sich auf die bevorstehende Entscheidung vorbereitet. Ob vorbereitet oder nicht, jeder geht ihr entgegen. Aber in jener Zeit der Prüfung und Anfechtung können nur jene bestehen, deren Leben mit dem göttlichen Maßstab übereinstimmt. Wenn weltliche Herrscher gemeinsam mit Dienern der Religion Fragen des Gewissens durch Vorschriften reglementieren wollen, wird es sich zeigen, wer Gott wahrhaft fürchtet und ihm dient. Lass das mal sacken. Ich denke nicht, dass als Schwester White dieses Kapitel geschrieben hat, sie an dieses Ereignis hier dachte, aber der Schub passt sozusagen auch an diesen Fuß. Weiter im Zitat. Wenn weltliche Herrscher, die Behörde für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, gemeinsam mit Dienern der Religion, Leute, die solche Statements hier herausgeben, Fragen des Gewissens durch Vorschriften reglementieren wollen, wird es sich zeigen, wer Gott wahrhaftig fürchtet und ihm dient. Wenn die Dunkelheit am tiefsten ist, wird das Licht eines göttlichen Charakters am hellsten leuchten. Wenn alle anderen Stützen versagen, wird erkennbar, wessen Vertrauen zu Gott unerschütterlich ist. Während die Feinde der Wahrheit die Knechte des Herrn von allen Seiten bespitzeln, um Böses an ihnen zu entdecken, wird Gott zu ihrem Besten über ihnen wachen. Er wird für sie sein wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Lande. Wisst ihr, es ist Zeit, dass wir für die Wahrheit einstehen und uns der Wahrheit nicht schämen. Und wie Pastor Kelly gestern Abend sagte, wir sind bei dieser Veranstaltung nicht gegen oder für die Impfung. Wir sind dafür, dass man gemäß seines Gewissens handelt und wir bekräftigen in dieser Gemeinde eure Rechte, gemäß eures Gewissens zu handeln, ohne dafür verurteilt zu werden. Wenn du die Impfung mit gutem Gewissen nehmen kannst, dann freue ich mich für dich. Und wenn du dich entscheidest, dass du sie nicht guten Gewissen nehmen kannst, dann werde ich genauso diese Entscheidung unterstützen, denn es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Wir sollen uns also nicht mit weltlichen Herrschern zusammentun, um in Gewissensangelegenheiten Dinge vorzuschreiben. Der gefallene Mensch kann immer noch wählen, wie er auf das Wirken des Heiligen Geistes reagiert, aber wir können nicht wählen, wie, wann oder wo wir von dem Heiligen Geist überführt werden. Den Heiligen Geist kann man nicht kontrollieren, terminlich festlegen oder ihm den Zutritt verweigern, sei es durch Leiter aus der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit oder durch das Bestätigungskomitee und ganz sicher auch nicht durch das AdCom der Generalkonferenz. So zu denken ist tatsächlich ein Akt der Gotteslästerung. Denn dann würden wir ja festlegen, wann, wo und wie Gott die Erlaubnis hat, in unserem Leben zu erscheinen. Wir würden dann Gott spielen. Und deshalb akzeptieren wir keine Gemeindeleiter, mit mir angefangen, die sagen, du kannst in bestimmter Hinsicht nicht vom Heiligen Geist überführt sein. Und nun kommen wir noch zum finanziellen Aspekt, welcher unsere letzte Komponente ist. Und ich frage mich gerade, wo heute Morgen unsere Zeit geblieben ist. Also zur finanziellen Perspektive. Ihr kennt das. Folge dem Geld, dann findet man die Antwort. Cui bono? Wem nutzt das alles? Nun, ich habe etwas nachgegraben, zusammen mit Angestellten von Adventist Healthcare. Ich nenne sie jetzt nicht, aber sie sind sehr gewissenhaft und wir haben uns zusammen die offiziellen Bescheide der Steuerbehörde angeschaut, und zwar jene, welche auf das Jahr 2019 datiert sind. Und das Fazit ist folgendes. Im Jahr 2019 erhielten wir 6,2 Milliarden von Medicare, der US-Behörde für die Älteren, und 3,2 Milliarden von Medicaid, der US-Behörde für Bedürftige. Und weil wir diese grundlegende Finanzierung in unserem Krankenhaussystem haben, erhalten wir weitere 11,2 Milliarden aus privaten Zahlungen, also von Patienten und so weiter. Das heißt, im Jahr 2019 erhielten wir insgesamt fast 21 Milliarden Dollar für unser adventistisches Gesundheitssystem. 21 Milliarden Dollar. Lasst mich euch nur daran erinnern, dass unser gesamtes Zehntengeld in Nordamerika ungefähr 1 Milliarde umfasst. Und doch erhalten wir über 20 Milliarden an Förderung, welche komplett von der Medicare- und Medicaid-Förderung abhängt. Und Medicaid und Medicare treiben momentan zusammen mit der Regierung sehr stark die Impfauflagen voran, wie wir wissen. Ihr Recht, diese Auflagen durchzusetzen, wurde vom obersten Gerichtshof bestätigt. Nun, ein erheblicher Teil dieses Gesundheitseinkommens wird dann in Form von Zuschüssen an adventistische Institutionen gespendet. Also der Verband Columbia hat im Jahr 2019 ungefähr 225.000 Dollar Unterstützung von örtlichen Krankenhäusern bekommen, die GK erhielt 55.000, die Pineford Academy 50.000, die Spencerville Academy 36.000, die Spencerville Adventgemeinde 201.000, die Adventistische Washington Universität 34.000 und die Loma Linda Adventgemeinde 187.000. Diese Zahlen sind alle öffentlich in den Steuerdokumenten verfügbar, die man finden kann, wenn man online nach ihnen sucht. Nun, darüber hinaus, und das ist wichtig für Adventisten aller Welt, die hier zuschauen, gibt es in unserer derzeitigen Struktur in den USA rechtlich eingetragene gemeinnützige Organisationen, wie unsere Michigan-Vereinigung hier, die aufgrund ihres 501c3-Status Spenden erhalten, die sie bei der Steuerbehörde steuerlich absetzen können. Wir erhalten staatliche Finanzierung von den Medicaid- und Medicare-Behörden, und zwar einen Betrag von über rund 20 Milliarden Dollar, und das war 2019. Die Förderung durch Medicaid und Medicare schoss aufgrund der Pandemie in die Höhe, wegen all den staatlichen Zahlungen, wegen Covid. Also wird es wahrscheinlich jetzt deutlich höher als 21 Milliarden sein. Bundesregulierte und garantierte Bank- und Rentenkonten, Bundesstudiendarlehen für unsere Hochschulen, und wir betrachten die heute noch nicht mal unsere Hochschulen, weltliche Kredite für unsere Hochschulen, einen hauptberuflichen Klerus, der von der Pfarrzulage der Steuerbehörde profitiert, während er als Vertreter des Staates dient, wenn er Heiratsurkunden unterschreibt. Ich finde es schon erstaunlich, wie wir im Anbetracht unserer prophetischen Endzeitauslegung und der Rolle Amerikas in der Beschneidung der Gewissensfreiheit am Ende der Welt finanziell gemeinsame Sache mit dem zweiten Theos Offenbarung 13 machen. Nun, das Arbeitshandbuch der GK gibt folgenden guten Rat. Es heißt, Zitat, Jesus hat nie Konfrontationsmethoden wie wirtschaftlichen oder physischen Druck angewandt. Die Gemeindeglieder sollten und die Institutionen müssen frei und unabhängig von Organisationen bleiben, die das Gewissen eines Mitglieds verletzen könnten. Die Verbindung von Kirche und Staat, das heißt auch Gesundheits- und Arbeitsamt, ist eine sichere Formel für Diskriminierung und Intoleranz und bietet einen fruchtbaren Boden für die Ausbreitung von Verfolgung. Dazu sagen wir Amen. Und das ist, was unser Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit Abschnitt in unserem Arbeitshandbuch sagt. Und doch sehen wir, wie genau das vor unseren Augen geschieht, nicht wahr? Absolut, wir sehen es mit unseren eigenen Augen. Also da müssen wir uns eine viel weit gefasstere Frage stellen. Und das geht weit über die Covid-Impfauflagen hinaus. Und zwar folgende Frage. Während sich Amerika vor unseren Augen von dem Land der Freiheit und der Heimat der Tapferen in das prophezeite, totalitäre zweite Tier aus Offenbarung 13 verwandelt, wie lange können wir uns da guten Gewissens an staatlichen Finanzhilfen vergnügen? Denn wenn man in staatlichen Finanzhilfen schwelgt, dann tanzt man auch nach der Staatsmusik. Die Auflagen des Gesundheitsministeriums wurden diese Woche vom obersten Gerichtshof bestätigt. Das bedeutet, dass unser ganzes Gesundheitssystem, also Medicaid und Medicare, die Auflage zum Impfen haben. Nun, wir können dankbar sein, dass sie Ausnahmeregelungen für religiöse Gründe erlauben, Aber in so vielen unserer Krankenhäuser ist dies nur der Fall, weil ein Großteil der Belegschaft gesagt hat, sie würden kündigen, falls sie die Ausnahme nicht gewährt bekommen. Das geschah nicht, weil wir aktiv für die Gewissensfreiheit in unseren Einrichtungen eingetreten wären. Also während sich Amerika in dieses totalitäre zweite Tier aus Offenbarung 13 verwandelt, wie lange können wir eine ehrliche, prophetische Stimme in unserer Gesellschaft bleiben, während wir finanziell abhängig von der Unterstützung dieses zweiten Tieres sind? Ich stelle da eine schwierige Frage, nicht wahr? Früher oder später müssen wir diese Frage stellen, denn unsere Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung, damit unser Zehnten weiter in unsere Division fließen kann, fördert die Entstehung von solchen Dokumenten hier, welche Adventisten auf der ganzen Welt Schaden zufügen. Adventisten in Kanada, in Australien, Europa und so weiter verlieren ihre Arbeit wegen dieser Statements, welche aber von Verwaltungsangestellten herausgegeben wurden. Und für sie ist die hauptsächliche Triebkraft das Fließen des Zehnten, ihre Vereinigung, die Finanzierung durch Medicaid und Medicare. Wir erlauben also dem zweiten Tier aus Offenbarung 13, unsere Arbeitsweise auf eine Weise zu bestimmen, dass in der Folge das Gewissen unserer weltweiten Mitglieder mit Füßen getreten wird. Etwas stimmt nicht im Herzen Dänemarks. Es stimmt etwas gewaltig nicht. So viele adventistische Jobs und so viel Zehntengelder in unseren Divisionen sind abhängig vom Erhalt staatlicher finanzieller Unterstützung. Und wenn wir diese staatliche Unterstützung ablehnen, müsste so ziemlich jede adventistische Universität, Klinik oder Krankenhaus in den USA sofort geschlossen oder verkauft werden. Und unsere Zehntengrundlage würde dramatisch schrumpfen. Wenn man die Vereinigungen von Florida und Southeastside Carolina aus dieser Grundlage herausnimmt, welche hauptsächlich von Gesundheitszehnten gestützt wird, dann schrumpft der Zehnten der nordamerikanischen Division dramatisch. Zu argumentieren, dass staatliche Unterstützung, also über 10 Milliarden Dollar pro Jahr, welche wiederum weitere 7 Milliarden an privaten Zahlungen ermöglichen, also zu argumentieren, dass die staatliche Unterstützung in den USA keinen Einfluss darauf hätte, dass wir uns weigern, die vom Geist geleiteten Überzeugungen religiösen Ausnahmeanträge von Adventisten bezüglich der Impfpflicht anzuerkennen, ist zutiefst naiv. Wer den Flötenspieler bezahlt, der bestimmt die Musik. Einfach ausgedrückt, unsere Abhängigkeit von der Unterstützung durch die Regierung in den USA für Arbeit und Zehnten bedeutet, dass wir es uns nicht leisten können, die Ansprüche auf Gewissensfreiheit unserer Mitglieder in diesen Angelegenheiten anzuerkennen. Wenn die institutionelle Gemeinde auf die Finanzierung durch das zweite Tier aus Offenbarung 13 angewiesen ist und dies bewirkt, dass sie praktisch die Ansprüche ihrer Mitglieder auf Gewissensfreiheit ablehnt, dann überschreiten wir eine rote Linie. Und das Arbeitshandbuch der GK spricht sogar davon. Es heißt, Zitat, die Gemeinde hat historisch gelehrt, dass ihre Mitglieder und Institutionen es nicht wagen sollten, ihr individuelles oder korporatives Gewissen zu verletzen. Nun, das würde man nicht wissen, oder? Indem sie Organisationen, die Politik oder Aktivitäten unterstützen, die mit den Grundsätzen der Heiligen Schrift unvereinbar sind. Das sagt also das Arbeitshandbuch. Das Tragische ist, dass wenn wir solche Statements herausgeben, dann verleugnen wir praktisch jenes Gewissen, welches wir in unserem Arbeitshandbuch hochhalten. Aber dieses wurde ja durch Mitglieder bestimmt, ersteres wurde nicht durch die Mitglieder abgestimmt. Wir müssen das hochhalten, was wir als Mitglieder beschlossen haben und nicht irgendwelche illegitimen Statements von Leuten, die im Wesentlichen von dem regierungsfinanzierten Zehnten leben. Wenn wir also institutionell bei den Arbeitsbestimmungen mitmachen, welche den Embryo-Biozellbestimmungen sehr ähnlich sind, das heißt, das zweite Tier bestimmt über das Gewissen unserer Mitglieder. Dann sind wir gefährlich nahe daran, unsere Seinsberechtigung als Gottes Endzeitbewegung zu verlieren. Was sagen wir also zusammenfassend? Unsere Zeit ist vorüber und wir haben hier heute Morgen über einige Dinge sehr deutlich gesprochen. Ich möchte nochmal wiederholen, dass ich diese Dinge in Liebe sage, aber an jedes Mitglied, das seine Arbeit da draußen verloren hat, diese Predigt war für dich. Und auch an jedes Mitglied, das sich dazu gedrängt gefühlt hat, eine Impfung zu nehmen und vielleicht unter Nebenwirkungen gelitten hat und keinen kümmert es, diese Predigt war für dich. Und an jedes Mitglied, das gerade damit ringt, eine Impfung zu nehmen oder nicht und dein Arbeitgeber hat dir das Recht auf Ausnahmen wegen Religionsgründen verweigert, weil diese Statements von der weltweiten Adventgemeinde herausgegeben wurden, dann ist diese Predigt für dich. Du bist nicht allein. Es gibt eine weltweite Bewegung von Adventisten, die mit dir sind und mit dir und für dich beten. Also würde ich damit abschließen, Folgendes zu sagen. Ein Appell an den adventistischen Adel. Punkt 1. Ich fordere Sie respekt- und liebevoll auf, das 2015 ADCOM-Statement und das 2021 Bestätigungsstatement sofort zurückzuziehen, da Sie institutionell ultra veras sind. Sie liegen außerhalb Ihrer Handlungsbefugnis und Sie sind theologisch blasphemisch. Punkt 2. Ich möchte Sie ermutigen, einen Fonds einzurichten, um jene Adventisten zu entschädigen, die durch die Verbreitung dieser unzulässigen Statements Schaden erlitten haben. Punkt 3. Ich möchte das biblische Recht eines jeden, der heute zusieht, bekräftigen, sich nach seinem Gewissen impfen zu lassen oder nicht. Denn dies ist per Definition eine Frage der Religionsfreiheit. Punkt 4. Eine Herausforderung für unsere Leiter der Gemeinde und Institutionen. Behandeln Sie Mitarbeiter nicht negativ, die sich gegen das vorherrschende Narrativ des zweiten Tieres aus Offenbarung 13 entscheiden. Und schließlich Punkt 5 an alle von uns. Das Evangelium geht bis an die Enden der Erde und ruft Menschen dazu auf, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Jesus hat versprochen, wiederzukommen, und er möchte Menschen, die bereit für ihn sind. Und das kann nur geschehen, wenn wir bereits heute Champions des Gewissens sind. Wir können den Menschen nicht sagen, folgt den Eingebungen des Heiligen Geistes, sich der Endzeitbewegung Gottes anzuschließen, aber wenn ihr euch anschließt, dann müsst ihr euer Gewissen bezüglich dessen abschalten, was ihr in euren Körper lasst. Denn wir haben schon festgelegt, dass der Heilige Geist in dieser Angelegenheit nicht zu euch sprechen kann. Wenn wir das Gewissen hochhalten und wir Menschen dazu aufrufen, Jesus nachzufolgen, dann müssen sie dem Lamm nachfolgen, wo er immerhin es auch geht. Nicht, was wir bestimmen, wo er hinführen soll. Lasst uns unsere Verantwortung als Leiter und Mitglieder wieder zurückfordern, als Vorkämpfer der Gewissensfreiheit. Denn wenn wir uns weigern, heute für Gewissensfreiheit einzustehen, wie können wir dann ernsthaft und legitim und mit Glaubwürdigkeit an das Gewissen appellieren, wenn wir die dreifache Engelsbotschaft verkündigen, wozu Gott uns als Endzeitbewegung berufen hat? Also steht für Gewissensfreiheit ein, ehrt die Gewissensfreiheit der Menschen, verunglimpft Menschen nicht für die gewissenhaften Entscheidungen, die sie treffen. Und an unsere Leiter der Gemeinde, wir lieben euch, wir respektieren euch und sprechen aus Liebe heute und sagen, bitte hört auf diesen Appell. Nicht nur von mir, sondern von tausenden Mitgliedern weltweit. Auf diesen Appell an den adventistischen Adel. Steht noch einmal für die Gewissensfreiheit ein und vereinigt unsere weltweite Gemeinde. Möge Gott euch segnen, wenn ihr eure Entscheidung trefft. Ich lade euch ein, eure Häupter mit mir zu neigen, um mit einem Gebet abzuschließen. Himmlischer Vater, wenn wir uns jetzt dem Ende des heutigen Gottesdienstes hier nähern, danken wir dir für dieses fundamentale Menschenrecht, auf die Stimme des Gewissens hören zu können, welche zu jedem unserer Herzen spricht. Vater, mögen wir kein gebrandmarktes Gewissen haben, sondern mögen wir ehrlich handeln, gemäß den Eingebungen deines Geistes, heute, morgen und die kommende Woche. Vater, so wie der Geist uns drängt, lasst uns in Liebe mit unserem Nächsten und in demütigem Gehorsam vor dir leben. Und wir beten, Vater, dass die Menschen in uns eine Manifestation der Herrlichkeit deines Charakters aus unserem Leben herausscheinen sehen und in jedem Wort, das wir sprechen und das gehört wird, sowie in allen unseren Handlungen. Vater, wir beten für unsere Leiter der Gemeinde, für welche es wohl nicht die angenehmste Predigt zu hören war, aber Vater, ich danke dir für sie, für ihren jahrelangen treuen Dienst, für ihr Hüten der Herde, für ihre Bereitschaft, aus sich herauszugehen und schwierige Probleme anzugehen. Ich bitte dich, Vater, dass während diese Covid-Pandemie anscheinend an Dampf verliert und ausläuft, unsere Leiter der Gemeinde den Mut haben, das Richtige und Nötige zu tun, um unsere Gemeinde wieder zu vereinen. Vater, möge dein Geist an allen unseren Herzen wirken und alles, was wir die kommende Woche sagen und tun werden, möge charakterisiert sein von der selbstlosen und selbstaufopfernden Liebe Jesu. Vater, wenn wir jetzt dieses Treffen und diesen Anbetungsort verlassen, wollen wir für die Speise danken und für diejenigen, die sie zubereitet haben. Und wir bitten, durch die Kraft, die uns gegeben wird, dass wir dir weiter die Ehre geben werden. Danke, Vater, für die Erhörung dieses Gebetes. In Jesu Namen bitten wir es. Amen. We will continue to bring honor and glory to you. Thank you, Father, for hearing this prayer. In Jesus' name we ask. Amen.